Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir einen Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Wir stehen dazu auf. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien Mose in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch an und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Lieber Herr, das ist ein Wort aus ganz alter Zeit. Und wir leben heute, jetzt hier, rede zu uns durch dieses Wort heute, hier und jetzt, zu unserem Besten und zu deiner Ehre. Amen. Liebe Gemeinde, Menschen wie du und ich, dazu gehört Mose bestimmt nicht. Im Vergleich zu Mose rangieren wir eher unter ferner Liefen. Mose, eine der großen Gestalten der Menschheit, einer der genialen Führer des Volkes Gottes auf Erden, ein Ausnahmemensch sozusagen. Und wenn wir eben diesen Text aus der Bibel hörten, bei Luther überschrieben in der Bibel Moses Berufung, dann strahlt das dort gesagt in unser Leben hinein und wir denken, ja, das ist eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Welt. Und was dort gesagt ist, was wir eben gehört haben, das steht eben auf einem ganz anderen Blatt. Es steht auf einem ganz anderen Blatt und es steht eben nicht auf dem Blatt, auf dem die Geschichte deines und meines Lebens geschrieben wird. Zwischen Mose und uns liegen Welten und trotzdem. Das eine, das Entscheidende, könnten Sie und ich mit Mose doch gemeinsam haben, nämlich den Weg mit Gott. Mose jedenfalls war unterwegs. Er war unterwegs mit Gott und er war unterwegs für Gott. Er war erstens gerufen und er war zweitens berufen. Sein Lebensweg wurde zu einem Weg mit Gott. Christsein im biblischen Sinne heißt ja nicht nur einen Standpunkt haben, sondern im Leben unterwegs zu sein, in Bewegung mit Gott und für Gott. Die Bibelkundigen unter uns wissen das vielleicht, dass die ersten christliche Gemeinde beschrieben wurde von den Nichtchristen, nicht mit den Worten die Christen, diese Bezeichnung gab es damals noch nicht, die Christen da hinten diese Christen, nein, das Wort gab es nicht, sondern die erste Bezeichnung für Christen war, die unterwegs sind, die auf dem Wege sind, ganz erstaunlich, die unterwegs sind. Christsein heißt unterwegs sein im Leben mit Gott und für Gott. Und jetzt nehmen wir Bezug auf die Situation des Mose. Der Hintergrund wird den meisten von uns irgendwie doch vertraut sein. Mose hatte als junger Mann, das war lange vorbei, hatte als junger Mann einen ägyptischen Sklavenaufseher erschlagen. Und ein Mit-Israelit hatte ihn verraten, sodass Mose in höchster Lebensgefahr außer Landes geflohen war. Und in dem Lande Midian, also nicht in Ägypten, im Lande Midian, da fand er Zuflucht und heiratete dann in eine begüterte, vornehme Familie ein. Der Weg mit Gott, wie beginnt er? Wir lesen, ich wiederhole das noch einmal, Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Also Mose handelt wie die Beduinen. Diejenigen aus der Gemeinde, die jetzt im Sommer nach Israel fahren werden, die werden ganz bestimmt dort auch Beduinen begegnen. Mose handelt wie die Beduinen. Was haben die gemacht? Wenn die Tiere die unteren Weiden abgegrast haben, so treibt sie der Hirte auf höhere Gebiete der Hügellandschaft. So macht das Mose auch. Er treibt sie über die Steppe hinaus und kam nun an den Berg Horeb. Also, keine Absicht des Mose, jetzt besondere religiöse Erfahrungen zu haben oder Erlebnisse zu haben mit Gott. Nein, der war auf Schicht, der hat mal locht. Das war Tagesarbeit. War er ein Gottsucher, der gegrübelt hat über Gott? Nichts davon. Kein Wort. Es war ein Mann auf Arbeit. Ich sag's nochmal, der fuhr zur Schicht. Das war ein Tag wie jeder andere. Und da kommen wir jetzt schon rein ins Geschäft und ins Spiel. Tage wie alle anderen, das kennen wir ja nun zu Genüge. Das ist eben doch unser Alltag. Die noch arbeiten im Beruf und die in dem sogenannten wohlverdienten Ruhestande sind. Das ist Alltag. Da sind wir jetzt dabei. Und es heißt, und der Engel des Herrn erschien Mose in einer feurigen Flamme als aus dem Dornbusch. Feuer ist ja im eigentlichen Sinne nicht kein Gegenstand, sondern Feuer ist mehr, ich würde mal sagen, ein Ereignis, ein Vorgang der Verwandlung. Diese Flammen machen hier deutlich das Unbegreifliche, das Dynamische, das Verändernde, das dem Menschen widerfährt, der Gott begegnet. Da verändert sich etwas. Da geschieht etwas dynamisch. Das zeigt hier diese Flamme. Jetzt tritt Gott in das Leben dieses Menschen. In Hebräer 1, Vers 14 heißt es, sind die Engel, also die Boten Gottes, nicht allesamt dienstbare Helfer, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Also hier haben wir das Wort Engel. Was da die Flamme war, die Anzeige, jetzt passiert etwas. Jetzt kommt von Gott etwas in dein Leben rein, Mose. Das ist später immer wieder auch durch Himmelsboten in gleicher Weise gesagt worden, angekündigt worden. Engel haben viele Gestalten. Das sind nicht die esoterischen Engel. Es gibt ja eine ganze Engelliteratur heute. Die Menschen, die da rein versinken in dieser esoterischen Engelanbetung, sind meistens die Menschen, die von Jesus und vom lebendigen Gott nichts wissen wollen, aber stattdessen die Engel nun dort vor sich hertragen. Aber die biblischen Engel sind die Hinweisgeber, jetzt kommt Gott in dein Leben. Wie ist es denn in der Weihnachtsgeschichte? Da heißt es, Sie kennen das alle aus vielen Weihnachtsgottesdiensten, da erschienen die Engel den Hirten. Wie oft haben wir das gehört? Es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, also Altberuf, Schicht. Und der Engel trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, das wie ein Feuer. Und sie fürchteten sich sehr. Oder Apostelgeschichte 8. Da ist dieser Jünger Philippus irgendwie in seinem Alltag gefangen und dann heißt es, der Engel des Herrn redete zu Philippus und er bekommt einen Auftrag von Gott. Wie heißt es dort in der Apostelgeschichte 8? Es heißt dort, der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf, also Bewegung, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und einsam ist. Also er bekommt einen Auftrag. Wie Mose. Und Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte. Ja, und jetzt kommt das Überraschende. Das Erste war, dass da ein Busch brennt, na ja, das kann ja mal vorkommen. Aber er verbrennt nicht, der Busch. Er brannte im Feuer und wurde doch nicht verzehrt. Ja, nun kann man natürlich lange überlegen, was kann denn das da gewesen sein in der Wüste? Und kluge Leute haben denn sich auch Gedanken darüber gemacht. Mach ja stimmen, was sie da rausgekriegt haben. Ja, war es eine Erdgasflamme aus irgendeiner Erdspalte, die durch Selbstentzündung der in dieser Wüstenhitze entflammt sein konnte? Oder war es ein sogenanntes Elmsfeuer, also eine elektrische Entladung, wie sie auch manchmal auf Turmspitzen zu beobachten ist. Ach, ist ja auch egal, da halte ich mich nicht mal auf. Auf jeden Fall ist hier was im Busche, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist was im Busche, nämlich in diesem Busch. Und diese Stichflamme, die zeigt, Gott ist da. Und nicht so allgemein da, wie er immer da ist, sondern Gott ist da jetzt hier für dich. Das ist nicht immer so. Es ist so ganz direkt jetzt hier für dich. Nicht für die anderen, für alle Welt, sondern für dich. Da sprach Mose, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Hier handelt es sich also nicht um ein vernichtendes Feuer, dann würde der Busch ja verbrennen, sondern hier handelt es sich um ein reinigendes Feuer. Hier geschieht Veränderung, hier geschieht Umwandlung. Dornbüsche, liebe Gemeinde, können auch in deinem und meinem Leben stehen. Die können überall stehen, weil überall, je und dann, unser Lebensweg mit Gott zusammenführt. Und dann brennt plötzlich in deinem Leben vor deinen Augen der Dornbusch. Da erlebst du plötzlich ein Ereignis in deinem Leben, wo du einfach nur staunen kannst und vielleicht eine Ahnung in dir entsteht, das muss doch irgendwie mit Gott zusammenhängen. Anders ist das doch nicht erklärbar. Vielleicht eine wunderbare Heilung von Krankheit, wo der Mediziner gesagt hat, Herr Schulze, Herr Meier, ich kann Ihnen hier keine Hoffnung mehr machen. Und es passierte dennoch. Und du stehst da und denkst, ich fasse es nicht. Es kann eine Wendung in deinem Berufsleben sein, mit der du nie gerechnet hättest. Und es geschah. Und du denkst, wie ist das möglich geworden? Da brannte der Dornbusch. Und ich würde sagen, in vielen von unserem Leben, bloß wenn wir mal aus dem Staube der Erdenstaub unseren Kopf erheben würden, und würden wieder mal anfangen, über unser Leben nachzudenken, dann müsste uns doch je und dann so ein brennender Dornbusch wieder in Erinnerung sein. Oder es kommt morgen bei dir oder bei mir oder in 2 Wochen oder in 3 Jahren. Dann brennt der Dornbusch. Als aber der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch an und sprach, also da ist was im Busch, Mose, Mose, er antwortete, und jetzt kommt die Antwort, die ist so wichtig, hier bin ich. Die persönliche Anrede von Gott, du, ich meine dich, das gilt dir. Jetzt bin ich für dich da, das tue ich jetzt bei dir. Die persönliche Anrede mit Namen, nicht pauschal, nicht allgemein. Und der Mose tut das einzig Richtige. Er nutzt die Gelegenheit. Er sagt nicht, denkt nicht, ach, das habe ich mir eingebildet oder sonst was, sondern er sagt, Gott, hier bin ich. Mehr nicht. Ich glaube auch nicht, dass Gott viel mehr von dir erwartet in solchen Momenten, als dass du sagst, hier bin ich. Erwarte nicht, dass du ein großes, übermenschliches Leistungsversprechen abgibst. Du sagst, hier bin ich. Ist doch eigentlich nicht so viel, oder? Wenn Mose jetzt nicht geantwortet hätte, wenn er nicht gesagt hätte, hier bin ich, was wäre dann geschehen? Nichts. Denn der Mose hätte schon am nächsten Tag gemeint, ach, da gestern in der Wüste, da draußen, da muss ich wohl geträumt haben. Das kann doch nicht sein, dass da ein Dornbusch gebrannt hat, ohne zu verbrennen. Ach, das war irgendwie ein Traum. Gott soll da zu mir gesprochen haben, das habe ich mir eingebildet. Liebe Gemeinde, gleich antworten, hier bin ich. Am nächsten Tag verschwimmt's möglicherweise. Der Irrtum eines Augenblicks kann der Kummer eines ganzen Lebens sein. Der Irrtum eines Augenblicks kann der Kummer eines ganzen Lebens sein. Das ist eine besondere Tragik, wenn Menschen spüren, Gott ruft mich, ich bin gemeint, es ist jetzt für mich dran, dem Herrn mein Ja zu sagen, hier bin ich. Und wenn die Menschen dann diese lebenswichtige Entscheidung auf die lange Bank schieben. Die lange Bank ist das liebste Möbelstück des Teufels. Was erst auf die lange Bank kommt, ist meistens vergessen. Und das traurige Ergebnis ist dann, aufgeschoben bedeutet aufgehoben. Mit allen Konsequenzen auch für die Ewigkeit. Und hier gilt der alte Spruch, warte nie, bis du Zeit hast. Wenn Gott in deinem Leben wirkt, dann warte nie, bis du Zeit hast. Es gibt eine eindrückliche Geschichte vom Dörnsner mit dem Titel Über den hohen Bergen. In einem tief eingeschnittenen Tal Norwegens wächst ein kleiner Junge auf. Er möchte einmal die Passhöhe hinaufschreiten und über die Berge hinüber in andere Täler, in andere Weiten steigen. Aber da sagt die Mutter, ja, ja, das kannst du machen, wenn du ein junger Mann bist. Und später, dann ist die Braut da, sie heiraten, da hat er keine Zeit für große Pläne. Bleib bei uns, Vati, sagen später die Kinder, als er seinen Jugendtraum wieder hervorholt, über die hohen Berge zu gehen. Ja, ja, die Kinder gehen vor, die Familie muss beschützt werden. Und wieder viele Jahre später geht sein Atem zu schwer und er stirbt im Angesicht der hohen Berge, die er nie überschritten hat. Liebe Gemeinde, ist diese Geschichte nicht die Lebensgeschichte vieler Menschen, auch in Langenhagen, Hannover oder wo auch immer? Muss so ein Menschenleben enden? Dafür hat's Gott uns doch nicht geschenkt. Denn Gott hat nur einen Gedanken, einen Willen, eine Meinung, ein Ziel mit uns, dass wir alle zu ihm kommen. Wir sind gerufen von ihm und berufen zu einem Leben mit ihm. Gott sprach zu Mose, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Liebe Gemeinde, das gibt es. Dass irgendwann in unserem Leben, in Lebenssituationen kommen, da stehen wir auf heiligem Boden. Da ist heilige Zeit. Ausnahmezeit, Gnadenzeit in unserem Leben. Und ich bin mir gewiss, es sind nicht ganz wenige unter uns, die zumindest, wenn sie nachdenken, sagen könnten, ja, damals, da ist in meinem Leben heilige Zeit gewesen. Vielleicht war es nicht die einfachste Zeit im Leben, aber es war heilige Zeit. Da bist du weitergekommen, hin zu Gott und mit Gott in Jesus Christus. Von Jakob, wir kennen einen Traum von der Himmelsleiter. Was sagt Jakob hinterher? Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Also wir können wie Mose mitten in unserem alltäglichen Leben auf heiligen Boden kommen und wir spüren gleich oder hinterher, da war Pforte des Himmels. Der Weg mit Gott, wie er beginnt. Ja, wie beginnt er? Gerufen von Gott. Und zweitens, wohin er führt? Berufen von Gott. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Ist das nicht großartig, dass Gott das Leiden der Menschen gleichsam zu Herzen geht? Napoleon, als der französische Kaiser am Abend nach der Völkerschlacht von Leipzig 1813 auf dem Schlachtfeld das Röcheln und Schreien der Verwundeten und Sterbenden hörte, da rief Napoleon nur geringschätzig aus: wertlose Masse. Und für die Politiker, die jeden Abend in der Tagesschau sind: was sind wir denn? Stimmvieh. Und manch einer ist in einer großen Firma und da sieht er vom Weiten dem Chef, der da aus seiner Karosse steigt und in die Chefetage geht. Und du denkst, ja, wer bin ich? Personal. Personal. Einer von vielen. Und wenn am Schluss, nach 40 Jahren, ich dennoch so ein Abschiedsgeschenk von der Geschäftsleitung bekomme, dann fragen die vielleicht noch: wie war noch Ihr Name? Ja. Aber Gott sieht dich. Jesaja 43: weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ist das nicht wunderbar? Der große Gott. Und das in einer Welt, wo das höchste Lob, das viele Vorgesetzte von sich geben, das Schweigen ist. Nach dem Motto: nicht geschimpft ist genug gelobt. Oder immer wieder die Frage am Wege lang: na Heinrich, wie geht's? Frieda, wie geht's? Aber die meisten fragen nicht, wollten das gar nicht groß hören, wie es geht. Sie wollen weitergehen. Deswegen fragen sie, wie es geht. Aber so geht's nicht. So geht's wirklich nicht. Gottes Erbarmen ist doch hier, das Kreuz zeigt es, überdimensional groß. Das ist das Ja Gottes, der dich liebt, der dich anruft, der dich einlädt, der in dein Leben hineinkommen möchte. Matthäus 9, als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Der heruntergekommene Gott, das ist Jesus Christus. Und das beginnt hier schon bei Mose. Da heißt es, dass Gott ihm sagt: du, Mose, ich bin herniedergefahren, der heruntergekommene Gott. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie, also die Israeliten, errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land. Jetzt kommt es, in ein gutes und weites Land. Du, wenn Gott in dein Leben kommt, dann kommst du in ein gutes und weites Land. Nicht unbedingt in das Paradies auf Erden. Aber du kommst in das weite Land, das wirklich gute Land, das du nie verlassen musst, das einmündet in die Ewigkeit. Dann wirst du befreit, wie damals die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten. Dann kommst du in ein gutes und weites Land. Dann kommst du raus aus deiner Sinnlosigkeit, aus deinen Ängsten, aus deiner Verzweiflung. Du tust Schritte in ein besseres Land. Ich bringe immer mal wieder Beispiele aus meinem früheren Dienst in der JVA in Celle. Da hatten wir einen lebenslänglich Gefangenen. Da habe ich aus dem Gottesdienst und dort in der Anstaltskirche gut gekannt. Und er war auch immer in unserer biblischen Gesprächsgruppe jede Woche. Und er hat mir mal auch so seine Erfahrung dort im Zeller Knast geschrieben in einem Brief. Ich glaube, ich habe es hier früher schon mal verlesen. Diese Sätze, da hat er geschrieben, so nach 17, 18 Jahren, die er dort in Zeller an der Trift war. Wenn ich dann so richtig zurücksehe und denke, dann kann ich nur sagen, die Zeit in diesem Hause, er meinte die JVA, die Zeit in diesem Hause ist nicht mein Unglück, sondern sie hat mich zu meinem Glück verwandelt. Denn hat sich meine Gefangenschaft nicht in Freiheit verwandelt? Denn in der Freiheit draußen, da war ich ein Gefangener meiner Leidenschaft. Nun aber bin ich ein freier Mensch geworden. Eine Freiheit, die mir Jesus geschenkt hat. Das sind doch Realitäten des Glaubens. Liebe Gemeinde, so ist es. Da hat sich äußerlich noch nicht viel für ihn geändert, aber es ist hindurchgedrungen in das weite, gute Land. Hinter den Mauern und Wachtürmen. In ein weites Land. Und wenn du irgendwo gefangen bist in Sorgen, Nöten, Ängsten, Traurigkeiten, du kannst hindurchdringen an Gottes Hand in das weite Land. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, sagt Paulus, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist nichts Theoretisches. Die Wahrheit ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Also Halt im Leben, Geborgenheit im Auf und Ab und vor allen Dingen einen tragfähigen Sinn und ein bleibendes Ziel im Leben. Darum, wenn Gott ruft in deinem Leben, dann antworte wie Mose: Mehr braucht's nicht, hier bin ich. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Amen.